Deutschlandfunk, Kultur heute.
Eigentlich ist das, worum es jetzt im Gespräch gehen soll, nur ein Automatisierungstool, das gerade in aller Munde ist. Ein textbasiertes Dialogsystem, das mindestens über 100 Sprachen kann, bei Bedarf Dienstpläne genauso gut erstellen kann wie Speisepläne. Das heißt, ChatGPT verändert gerade die Arbeitswelt, die Lernwelt, die Lesewelt, die Schreibwelt. Auf Befehl kann es Opernkritiken, aber auch Kulturmoderationen schreiben, Hausaufgaben oder Dissertationen von Politikern. Es kann also texten, aber es kann auch täuschen. Andreas Kaminski ist Professor für Philosophie in Darmstadt, befasst sich mit Wissenschafts- und Technikphilosophie. Ihn habe ich gefragt, erleben wir da gerade einen kulturellen Umbau durch eine technische Revolution?
Das ist eine sehr, sehr große und schwierig zu beantwortende Frage, weil die meisten Revolutionen, die wir seit der Neuzeit kennengelernt haben, eigentlich langwierige Prozesse sind, die nicht über Nacht geschehen, sondern die Veränderung einer politischen Ordnung geht häufig einher mit einem langwierigen Aufbau einer neuen Ordnung. Und ich glaube, gerade Technologien, obwohl wir es ja gewohnt sind, unter dem Gesichtspunkt einer Revolution, um über sie zu sprechen, schreiten so voran, dass sie viele Veränderungen an vielen Orten und viele Sozialformen insbesondere nach und nach verändern, sodass eher der größere historische Abstand uns dann zeigt, wie groß die Distanz geworden ist. Ich glaube, ChatGPT ist eigentlich ein sehr inkrementeller Fortschritt, der aber gerade augenblicklich, weil er zum ersten Mal für viele sichtbar wird, den Eindruck eines großen Unterschieds dann macht. Und in der Tat ist es auch beeindruckend, wenn man sich ansieht, welche Leistungen sprachlich dort vorgestellt werden. Aber tatsächlich sind die Unterschiede relativ kleiner, wenn man sich Vorgängerversionen von GPT ansieht oder es auch mit anderen großen Sprachmodellen vergleicht.
Hausaufgaben und Referate in Schule und Hochschule werden vielleicht nicht mehr nötig, werden sich vielleicht verändern. Natürliche Personen, ob die das noch verfassen, das wird schwer unterscheidbar. Es ebnet der Täuschung den Boden, führt vielleicht zu Kreativitätsmangel. Das Problem ist, so eine KI ist nicht rechenschaftsfähig, also ist kein Rechtsträger, stellt also Fragen auch nach Autorschaft und Urheberschutz. Ist das ein Stück weit eine Befreiung oder eine neue Abhängigkeit, eine Emanzipation oder eine neue Fessel, die wir da bestaunen?
Erneut eine sehr, sehr große Frage. Ich würde gerne vielleicht einen Schritt dabei zurücktreten und den Einsatz von ChatGPT in den größeren Zusammenhang stellen, dass in sehr differenzierten Gesellschaften, wie in der wir aktuell leben, wir in großem Maße darauf angewiesen sind, Informationen, Wissen durch andere zu erfahren und nicht alles selber uns erarbeiten können. Das heißt, es gibt einen großen medizinischen Bereich, in dem Personen trainiert sind, sich spezialisieren, um dort verlässliches Wissen zu gewinnen. Und analog gibt es das in allen anderen Bereichen unserer Gesellschaft. Und damit sind wir gewohnt, auf gewisse Weise zu verfahren und wissen aber häufig nicht ganz genau, wie wir die Informationen, die wir von dort erhalten, einschätzen können, bewerten können auf ihre Vertrauenswürdigkeit, ihre Korrektheit und so weiter.
Das ist ja eine Sache, die wir jetzt, glaube ich, mitlernen müssen, nämlich wie benutzt man das? Wie vertraut man dem? Wie kontrolliert man das? Wie übt man das ein? Ab wann sind das Fake News und so weiter? Das erfordert von uns doch auch neue Kompetenzen, oder?
Ja, in der Tat, weil wir ganz häufig nicht in der Lage sind, die Informationen, um die es geht, eigenständig durch eigene Erfahrung oder durch eigenes logisches Nachdenken direkt zu überprüfen. Und deswegen sind wir ganz häufig auf das, was uns andere über die Welt mitteilen, Expertinnen und Experten angewiesen. Und ChatGPT ordnet sich eigentlich in diesem Zusammenhang erst einmal ein, dass uns Informationen möglichst präzise gesucht werden auf eine Frage, die wir haben, die wir nicht selber auf ihre Verlässlichkeit, Vertrauenswürdigkeit hin überprüfen können, nicht durch eigene Erfahrung oder eigenes logisches Nachdenken prüfen können. Ich glaube, eine der Schwierigkeiten in diesem Kontext ist es, dass die Informationen, die wir hier erhalten, in einem sehr hohen Maße die Sprache von Expertinnen und Experten imitieren können, ohne dass wir aber in der Lage sind zu überprüfen, ob dieser sprachliche Eindruck auch mit der Korrektheit und der Verlässlichkeit der Informationen Hand in Hand geht. Ich habe mit Kolleginnen und Kollegen in den letzten Wochen einige Versuche unternommen am Institut für Philosophie in Darmstadt. Und wir haben da ganz bemerkenswerte Fehler gefunden, die aber auf den ersten Blick gar nicht als Fehler erkennbar sind, wenn man sich nicht in dem jeweiligen Spezialgebiet auskennt. Also in dem Beispiel, das ich Ihnen jetzt kurz schildern könnte, geht es darum, dass ich ChatGPT nach Passagen in dem Werk des Philosophen Ludwig Wittgenstein gefragt habe, indem dieser über die Bedeutung der Langsamkeit des Nachdenkens für die Philosophie spricht. Und ChatGPT hatte mir eine Passage aus den philosophischen Untersuchungen, das ist ein Werk von Wittgenstein, mit genauer Seitenangabe rausgesucht. Und als ich dort nachschlag, gab es aber dieses längere Zitat, das mir ChatGPT präsentierte, dort gar nicht. Das gibt es im gesamten Werk nicht. Das klingt aber, als wenn es tatsächlich, wenn man sich mit Wittgenstein nicht auskennt, der Fall sein könnte. Und umgekehrt hatte ich ChatGPT nach einer Passage gefragt, von der ich wusste, dass sie im Werk von Wittgenstein vorkommt. Und ChatGPT antwortete mir, ja, das ist häufig ein Missverständnis, diese Passage mit Wittgenstein zugeschrieben. Die gibt es in seinem Werk aber gar nicht. Und das ist vielleicht exemplarisch ein Beispiel für die Probleme in der Bewertung von Informationen. Wenn solche Systeme sprachlich in hohem Maß überzeugend wirken, aber ab und an große Fehler machen können, indem sie uns Zitate vorstellen aus einem Werk, die es dort gar nicht gibt, oder behaupten umgekehrt, ein bestimmtes Zitat sei in diesem Werk gar nicht vorgekommen.
Wird dieses Tool, denn das ist ja eigentlich nur ein Automatisierungstool, vielleicht irgendwann ganz so normal sein, oder was heißt irgendwann, vielleicht ist es das schon so, wie der Calculator, also wie der Taschenrechner oder der Laptop im Unterricht?
Ja, das ist wiederum eine gewagte Frage. Es sieht natürlich alles danach aus, dass es dazu führen wird. Die Vermutung ist, wenn man sich ansieht, wie diese großen Sprachmodelle momentan aber weiterentwickelt werden, dass es wohl dann Spezialisierung geben wird. Das heißt, andere Unternehmen werden sozusagen den Service von ChatGPT in gewisser Weise beziehen und dann die Modelle für ihre jeweiligen Kontexte anpassen. Und da wird es ganz interessant sein, zu sehen, welche Geschäftsmodelle sich dort entwickeln und wie die Geschäftsmodelle und die Nutzerinnen und Nutzer sich dann sozusagen in einer Übereinstimmung, in einem Konflikt miteinander befinden werden. Also was ich damit meine ist, ist es ja noch gar nicht klar, wie solche Systeme dann auf Dauer finanziert werden, ob das wirklich über Werbung passieren kann, über das Sammeln von Daten oder ob dort Services bezahlt werden sollten. Und je nachdem, wie das Geschäftsmodell aussieht, wie Nutzerinnen und Nutzer verstehen, was eigentlich die Unternehmen, von denen sie den Zugang zu den Services erhalten, profitieren, oder umgekehrt, was die Services sich von den Nutzerinnen und Nutzern erwarten. Und ja, ich könnte es mir vorstellen, aber die Metapher mit den Taschenrechner, die führt deswegen ein bisschen in die Irre, weil den kaufen wir uns einmal, dann besitzen wir den. Und das scheint mir in diesem Fall doch anders zu sein und auch große Auswirkungen darauf zu haben, wie wir solche Systeme künftig nutzen werden.
Wir haben jetzt nicht gesprochen über das Lieblingsthema der Deutschen, den Autoritätsverfall der Buchkultur, der Lesekultur, der Schriftkultur. Das ist nochmal ein ganz eigenes Ding, aber ich glaube, das wird auch beträchtlichen Einfluss haben. Also wer heute ein modernes Elektroautomobil kauft, der findet schon weder Knöpfe noch geschweige denn irgendwelche anderen Dinge, sondern das geht rein über Sprachbefehle, also Voice Commanding Systems sind das. Es gibt Hoffnungen von manchen, die sagen, naja, das wird vielleicht zu einer Konjunktur des Mündlichen führen. Was meinen Sie?
Sicherlich kann ich mir gut vorstellen, dass es Bereiche gibt, in denen man nicht die Hände und den Kopf frei hat, um etwas zu lesen, in denen man mit Sprachbefehlen arbeiten wird. Ich vermute aber, das ist ja auch jetzt bei ChatGPT selbst so, dass das Lesen weiterhin ein ganz wesentlicher Teil unserer Alltagspraxis sein wird, aber die Leseform werden sich unter Umständen grundlegend verändern. Das sieht man auch im Bereich der Wissenschaften, in denen die Monographie etwa aus ganz verschiedenen Gründen an Bedeutung in vielen Disziplinen Bedeutung verloren hat und in dem Zusammenhang auch andere Formen des Lesens aufgekommen sind. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass auch ChatGPT dabei eine Rolle spielt, in dem dann zum Beispiel darauf vertraut wird, dass Zusammenfassungen, die einem geboten werden von Aufsätzen, eher genutzt werden, um dann zu prüfen, ob in einer bestimmten Publikation etwas enthalten sein könnte, was einen interessiert oder nicht. Ich vermute mal, es geht eher um eine Veränderung der Form des Lesens, Schreibens als eine Verdrängung.
Sagt der Darmstädter Technik- und Wissenschaftsphilosoph Andreas Kaminski über ChatGPT, ein Automatisierungstool, ein textbasiertes Dialogsystem, wie es unsere Lebenswelt, unsere Arbeits- und Lernwelt verändert.